RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Zum Thema Krieg gegen die Ukraine fasse ich die Entwicklung noch mal kurz zusammen. Also Deutschland liefert jetzt Panzerhaubitzen in die Ukraine. Sie gilt als modernstes Artilleriegeschütz weltweit. Also Deutschland liefert nun die lange diskutierten schweren Waffen, und zwar aus Bundeswehrbeständen. Dann ist am Wochenende die Bundestagspräsidentin zu Gast in der Ukraine. Möglicherweise werden bald Bundestagspräsidentin ist zu Gast in der Ukraine. Möglicherweise werden bald Bundespräsident und Bundeskanzler folgen. Da hat es ja zwischen der ukrainischen und der deutschen Regierung Entspannung gegeben in den vergangenen Tagen. Und der Bundeskanzler will sich morgen in einer Fernsehansprache an die Menschen in Deutschland wenden. Das könnte ein Gegengewicht zum russischen Tag des Sieges am Montag sein. Russland begeht ja immer sehr bombastisch den Sieg über Nazi-Deutschland am 9. Mai. Alle diese Punkte möchte ich besprechen mit Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und Oberst AD der Bundeswehr ist er auch. Er, wie seine ganze Fraktion, hat gegen die Lieferung von schweren Waffen gestimmt. Guten Morgen, Herr Lukassen.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Nun aber die Panzerhaubitzen. Lässt Deutschland sich so immer mehr in den Krieg hineinziehen, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl dabei, denn Deutschland ist nach meiner Auffassung nur noch eine Haaresbreite davon entfernt, als Kriegspartei von Putin deklariert zu werden.
Was befürchten Sie?
Ja, wenn eine Ausweitung des Krieges ist natürlich noch nicht, diese Gefahr ist noch nicht gebannt, und wenn Deutschland dann nicht verteidigungsbereit ist, und das war es vorher schon nicht, und jetzt auch noch Waffensysteme abgibt, dann sinkt die Verteidigungsbereitschaft umso mehr. Und deswegen haben meine Fraktion und ich uns auch gegen diese Lieferung entschieden.
Also das schwächt Deutschland, dass die Waffen jetzt aus Bundeswehrbeständen kommen?
Eindeutig. Wenn die Bundesregierung jetzt sagt, ja, sie diese Systeme, also diese Panzerhaubitzen, kommen aus der Instandsetzung, dann ist das, was man militärisch nennt, man das Blenden, denn sie sind im Verfügungsbestand der Bundeswehr und sie wären jetzt voll einsatzfähig in die Streitkräfte zurückgekommen. Das kommen sie nicht. Sie gehen jetzt direkt in die Ukraine und damit sinkt die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr weiter.
Wie soll Deutschland aber sonst der Ukraine helfen, den russischen Angriff abzuwehren?
Und Deutschland hat sich entschieden, dass humanitäre Hilfe und sonstige Hilfe im großen Umfang gewährt wird. Das ist auch sicherlich richtig. Es ist nun mal Realpolitik, und eine Entscheidung hat immer Konsequenzen und ist vor allem nicht ohne Risiko. Und hier gilt es, das Risiko abzuwägen, in diesen Krieg mit einzusteigen oder auf andere Art und Weise eben halt zu sehen, dass es der Russischen Föderation nicht gelingt, diesen Krieg zu gewinnen.
Ja, und wie soll Deutschland das machen? Sie sagen humanitäre Hilfe und mehr nicht?
Nun ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, und die wird ja auch wahrgenommen, dass Waffen aus anderen Ländern geliefert werden, dass Ukraine, und dafür hat sie ja Geld bekommen, auch direkt bei der russischen, bei der deutschen Industrie bestellen kann. Und es besteht auch die Möglichkeit, und die habe ich auch vorgeschlagen, dass eben Sowjetsysteme aus den neuen NATO-Ländern, also den östlichen NATO-Ländern, an die Ukraine gegeben wird und damit der dringende Austausch in diese NATO-Staaten auch stattfindet und die eben halt westliche Systeme bekommen.
Und das ist für Sie nicht ein Zeichen, dass Deutschland praktisch Russland gewähren lässt mit seinem brutalen Angriffskrieg? Also das Recht des Stärkeren setzt sich durch. Dieses Zeichen setzt Deutschland dann nicht, wenn es die Bundesregierung so machen würde, wie Sie das vorschlagen?
Deutschland gehört eben halt einem System an, also auch dem der NATO, und er hat hier auch die Aufgabe, verteidigungsbereit zu sein, und da gilt es abzuwägen, und nach meiner klaren und Auffassung ist es so, dass die Einsatzbereitschaft, die Verteidigungsbereitschaft erhalten bleiben
ist
muss
wichtiger.
Oder aufgebaut werden muss. Und dazu gehört eben keine Systeme abzugeben.
Verstehe. Ich habe noch eine Frage am Schluss. Was erwarten Sie dann morgen von der Rede des Bundeskanzlers?
Naja, er wird an diesem denkwürdigen Tag am 8. Mai auf jeden Fall ein Gegengewicht zu dem 9. Mai in Russland setzen wollen. Und er wird auch vor allen Dingen erklären müssen, warum er so eine Kehrtwende, nicht Zeitenwende, sondern Kehrtwende gemacht hat, von keine schweren Waffenlieferungen zu jetzt schwere Waffen liefern. Und er wird erklären müssen dem deutschen Volk, wie dicht und wie gefährlich es ist und wie dicht wir dran sind, auch Kriegspartei zu werden.
Danke Ihnen sehr fürs Gespräch am frühen Morgen.
Danke Ihnen, Frau Dahl.
Das war, tschüss, Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Wir haben heute Morgen, am Sonnabendmorgen, über die verschiedenen neuen Entwicklungen gesprochen, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hervorgebracht hat.
Im großen Willkommenszelt hinter dem Berliner Hauptbahnhof ist ein Kommen und Gehen. Flüchtlinge aus der Ukraine ziehen Rollenkoffer durch das Zelt. Kinder spielen in der Spielecke unter einem Stop-Putin-Plakat. An Biertischen essen die erschöpften Flüchtlinge. Es gibt Kartoffelsuppe, Bananen und Käsebrötchen. Ala ist mit ihrer betagten Mutter, ihrer Tochter und dem Hund aus Kharkiv geflohen. Hier fallen wenigstens keine Bomben und Raketen, sagt sie. Die Familie möchte zurück in die Ukraine. Wie es jetzt weitergeht, das wissen sie nicht. Diese Familie wird 300 Kilometer weiterziehen, in eine namenlose deutsche Stadt. In einer Ecke gibt es Katzenklos und Tierfutter. Ksenia Vitriak stammt aus einer russisch-ukrainischen Familie. Die freiwillige Helferin übersetzt.
Mir wurde gesagt, dass vor allem russischsprachige Volunteure immer noch sehr gebraucht werden. Ich möchte jetzt öfter kommen. Es ist irgendwie schwer hier zu sein, emotional, aber trotzdem hilft es mir selber. Dadurch, dass man nicht mehr so tatenlos ist.
Ksenia ist ein Glücksfall, denn sie will längerfristig helfen. Koordinatorin Verena von der Berliner Stadtmission merkt, dass insgesamt weniger ehrenamtliche Helfer kommen.
Also man merkt auf jeden Fall, dass die Hilfsbereitschaft nachlässt, weil wir deutlich weniger Freiwillige haben, die wir einsetzen können, speziell auch zu so eher undankbaren Zeiten wie nachts zum Beispiel. Und das war halt am Anfang anders. Also da war das Engagement deutlich größer. Aber letzten Endes sind es eben Freiwillige. Das geht von deren eigener Zeit ab und es belastet die natürlich auch.
Für manche hat das Engagement nur bis zum nächsten Instagram-Post gereicht, sagt sie. Ankommende zählen, Essen ausgeben, übersetzen sei halt nichts Heroisches, sagt sie. Diana Ruff und ihre Kollegin Diana aus Hoppegarten kommen trotzdem, so oft sie können. Heute geben sie Suppe und Tee aus.
Nur Geld spenden reicht mir einfach nicht.
Also ich hatte bei uns im Ort schon mit Lebensmitteln unterstützt und dann kam hier der Link, dass man hier helfen kann und dann habe ich gedacht, na, da tut man dann was Sinnvolles.
An den Gleisen selbst haben Senat, Stadtmission und die Freiwilligen von Berlin Arrival Support ihre Tische aufgebaut. Ein Koordinator weist gerade Freiwillige ein. Doch das Bild trügt, sagt Koordinatorin Ina. Obwohl weiter jeden Tag bis zu 2000 Flüchtlinge hier ankommen, sank der Anteil der Helfer von 700 auf 200 pro Tag.
Alle haben ja ein Privatleben, alle haben Jobs. Die Vorlesungen an den Unis sind wieder losgegangen. Das haben wir extrem gemerkt und es ist auch einfach schönes Wetter draußen. Interessanterweise ist der Anteil der ukrainisch- und russischsprachigen Freiwilligen relativ konstant, was uns freut. Ansonsten wirklich jede helfende Hand und auch Spenden.
Beim Verein Moabit Hilft kommen geschätzt 90% weniger Sach- und Geldspenden an als noch vor einem Monat, rechnet Sprecherin Diana Henniges vor. Ihre Erklärung, die Politik suggeriere, alles im Griff zu haben. Auch sie klagt über den nachlassenden Einsatzwillen der Ehrenamtlichen.
Liegt natürlich daran, die Leute haben ihren Jahresurlaub genommen. Die Studenten müssen zurück in ihre Unis. Im Grunde genommen ist es tatsächlich auch so, dass viele einfach ausgepowert sind.
Nur beim Roten Kreuz gibt es keine Probleme. Im Ankunftszentrum Tegel arbeiteten die Helfer weiter in drei Schichten. Auch die Spendenbereitschaft der Berliner sei konstant, so ein Sprecher.
Auf dem Hof einer Hilfsorganisation in Dnipro packen Ehrenamtliche mit an. Auch Nikita steht inmitten von Nudelpaketen, Konserven, Kleidung, Decken, Kartoffelsäcken und Hygieneartikeln und packt Lebensmittel in einen weißen Kastenwagen. Gleich macht er sich auf den brandgefährlichen Weg in Richtung Kramatorsk. Vor dem Krieg war Nikita Barkeeper in Mariupol und er schaffte es, vor einem Monat auf eigene Faust von dort wegzukommen. Nun hilft Nikita anderen. Unter anderem aus Kharkiv und Slawiansk haben Nikita und seine Freunde schon Menschen geholt. Eine konkrete Anlaufstelle haben sie nicht und sie finden die Menschen vor allem über Social Media oder stellen sich einfach an einen Bahnhof und fragen, wer mit möchte. Es geht aber auch über Bekannte, Freunde, Verwandte oder Nachbarn. So finden wir die Menschen. Und wenn wir ihre Adresse haben, fahren wir hin und holen sie ab. Nikita macht das ehrenamtlich und er fährt in der Regel ohne Schutzweste, ohne Helm, ohne Sicherheitsbegleitung, dafür mit einem Auto, dessen Motor bedenklich scheppert. Das ist wie ein Roulette, erzählt Kolja. Denn immer wieder überlegen es sich die Leute auch anders. Der energiegeladene 33-Jährige trägt eine dunkle Latzhose über dem gelben Sweatshirt und eine dunkle Mütze. Er kommt aus dem von russischen Truppen zerstörten Walnawacha und in seinem anderen Leben war er Geschäftsmann. Ich bin ein ganz normaler Typ, kein Held. Und manchmal bin ich auch müde oder deprimiert. Aber wenn ich Menschen helfe, dann fühle ich Energie und fühle mich nicht so schuldig. Ich rede mit vielen Freunden in oder außerhalb der Ukraine und viele haben Depressionen, weil sie nicht wissen, wie sie helfen sollen. Den Soldaten, den Zivilisten oder auch Tieren. Als wir in Kharkiv und Saltivka waren, das war schon angsteinflößend, denn diese Gegend wird jeden Tag angegriffen. Um die 50 Menschen haben Kolja und seine Freunde schon aus den umkämpften Gebieten gebracht, nahe der Frontlinie, nahe Angriffen russischer schwerer Waffen, unter hohem persönlichem Risiko. Ich und mein Freund haben zum Beispiel ein altes Ehepaar aus Kramatorsk gerettet. Er war blind und sie hatte Probleme mit den Beinen. Und wir haben sie einen Tag geholt, bevor der Bahnhof in Kramatorsk angegriffen worden ist. Und wir haben ihnen dann noch weiter ins Ausland geholfen. Kolja beunruhigen die vielen russischen Raketenangriffe der letzten Zeit, die auch in Dnipro eingeschlagen haben. Niemand weiß, wo es in der Ukraine am sichersten ist. Tags darauf, am späten Abend, biegt der weiße Kastenwagen wieder um die Ecke. Es war anstrengend, so Kolja, und es gab kein Benzin und Probleme mit dem Auto. Doch er und Nikita haben rund 25 Pakete mit Lebensmitteln und Medikamente übergeben und drei Menschen und den braun-weißen Hund Nora evakuiert, der auf dem Arm der 14-jährigen Lena vor Angst zittert. Sie und ihre Mutter Marina Poljakova sind aus Slawiansk. Müde und blass stehen sie neben dem Wagen. Wir werden schon 9 Wochen lang beschossen und haben beschlossen, wegzugehen, denn weder am Tag noch in der Nacht konnten wir schlafen. Und mit Hilfe dieser Freiwilligen hier konnten wir weg. Nikita und Kolja haben einmal mehr ihr Leben riskiert. Und sie wollen wieder losfahren und Menschen helfen in diesem Krieg, der wohl noch lange dauern wird.
Russland hat angekündigt, nur noch heute Evakuierungen zuzulassen. Das sei die letzte Chance für die noch rund 200 eingeschlossenen Kämpfer und Zivilisten, sich in Sicherheit bringen zu können, hieß es. Die Ukraine sucht laut Präsident Selenskyj nach Möglichkeiten, um die Menschen zu retten. In einer Videoansprache sagte er, einflussreiche Vermittler und Staaten seien daran beteiligt. Was das genau bedeutet, ließ er offen. In sozialen Medien tauchen immer mehr Videos auf, die zeigen sollen, wie russische Truppen die Straßen der nahezu eingenommenen Stadt Mariupol räumen. Beobachter gehen davon aus, dass es dort am Montag eine Militärparade geben könnte, um aus russischer Sicht die Einnahme der Hafenstadt zu feiern. Am Montag feiert Russland selbst den sowjetischen Sieg über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg mit einer traditionell großen Militärparade. Die Ukraine befürchtet, dass Russland gerade deshalb besonders heftige Angriffe auf das Land planen könnte. In einigen Städten nahe der Frontlinie sollen mehrtägige Ausgangssperren gelten. In der abtrünnigen Konfliktregion Transnistrien in Moldau soll es unterdessen erneut Angriffe gegeben haben. Das melden offizielle Stellen. Transnistrien gilt als pro-russisch. Zudem sind dort rund 1.500 russische Soldaten stationiert, die den Waffenstillstand und alte Munitionsdepots und Waffenlager überwachen sollen. Die Region wurde in den letzten Wochen mehrfach von Anschlägen erschüttert. Sie liegt unmittelbar neben der strategisch wichtigen ukrainischen Hafenstadt Odessa. Beobachter gehen davon aus, dass Transnistrien Russlands nächstes Angriffsziel sein könnte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.